Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Der Pfeil von Brabant wurde gestern ausgefahren, sozusagen der kleine Flash-Wallon, sowas wie die Generalprobe für das Rennen, was dann am 18.04. auf dem Programm des Radsportkalenders steht. Aber dieser kleine Flash, dieser Pfeil von Brabant, der stand unter ja immer noch dem Schatten dessen, was in der letzten Woche bei Paris-Roubaix passiert ist. Der Tod von Michael Gollaerts, der überschattet immer noch die Radsportszene, bewegt alle. Bei uns unser Radsportexperte Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, überschattete auch dieses Rennen vor allen Dingen den Sieg von Tim Wellens.
Ja, auf jeden Fall. Es gab emotionale Szenen am Start. Das ganze Team von Michael Gollaerts war nämlich am Start. Also nicht nur die Fahrer, die auch das Rennen bestritten haben, sondern auch alle anderen und haben dann quasi ein kleines Spalier gebildet, sich in einer Reihe aufgestellt und haben dann quasi auch viel Applaus geerntet von den Zuschauern an der Strecke. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade für die Fahrer im Team, aber auch für alle anderen nicht besonders einfach war, dann wieder eben zum Alltag überzugehen. Es gab ja doch dutzende Reaktionen, auch in den sozialen Medien von den einzelnen Fahrern. Aber jetzt soll es dann doch eben weitergehen, war auch ein starkes Zeichen eben vom Team, dass sie geschlossen dort an den Start gegangen sind und eben auch gezeigt haben, er hätte auch nicht gewollt, dass wir jetzt hier stagnieren. Und dann ging es dann doch ins Rennen, das lange wieder mal von einer Ausreißergruppe geprägt wurde. Allerdings ging es dann im Finale auf einen Rundkurs, auf dem viele Attacken kamen, gerade Lotto Soudal, das Team des späteren Siegers Tim Wellens, hat dort mit drei wirklich starken Attacken das Geschehen geprägt und die letzte Attacke, die Tim Wellens dann eben den Sieg beschert hat, war 7,8 Kilometer vor dem Ziel, hat er sich eben aus einer kleinen Spitzengruppe abgesetzt und war nicht mehr gesehen. Tim Wellens zählt ja generell als einer der stärksten Puncheure, ist auch schon sein dritter Saisonsieg und von daher meldet er da berechtigte Ambitionen an, auch in der Klassikersaison dann bei den größeren Rennen, wie zum Beispiel dem Flash-Wallon, zu zeigen, dass er das wiederholen kann und dass er eben auch bei dem großen Rennen dann die gleiche Leistung abrufen kann.
Und beim Überqueren der Ziellinie zeigte er mit dem Finger in den Himmel ein Zeichen, eine Reminiszenz an Michael Gollaerts, an den bei Paris-Roubaix leider verstorbenen Belgier. Paris-Nizza allerdings auch ein Stichwort, über das wir sprechen müssen, nochmal zurückblicken müssen, denn auch da gibt es Nachrichten, die wir so eigentlich nicht lesen wollen, denn es hat bei Paris-Nizza auf der 5. Etappe, das hat man jetzt veröffentlicht, einen positiven EPO-Fall gegeben.
Genau, Remy Di Gregorio vom Team Delco Marseille wurde dort positiv auf Dari Epo Etin getestet. Das ist ein eine Abwandlung von EPO und die UCI hat ihn erstmal gesperrt. Die B-Probe steht noch aus, also es gab bislang nur eine positive A-Probe. Allerdings ist er kein unbeschriebenes Blatt. Die Gregorio soll nämlich schon 2012 mal gedopt haben. Damals wurde dann allerdings im Nachhinein festgestellt, dass die Substanzen, auf die er positiv getestet wurden, doch legal waren. Also eine relativ kuriose Geschichte. Diesmal scheint es allerdings ernst zu werden. Der 32-Jährige, wie gesagt, erstmal gesperrt und auch das Team hat sich sehr sauer gezeigt und hat gesagt, wir sind eigentlich ein Team, was für sauberen Radsport steht und deshalb tut uns das gar nichts gut, hat der Teamchef gesagt. Wir werden mal sehen, was in der B-Probe rauskommt. Allerdings ist da kaum vorstellbar, dass da jetzt das Ergebnis sich groß abwandelt, aber wir müssen das natürlich trotzdem abwarten.
Und damit ist natürlich dann auch der Formanstieg von Remy Di Gregorio ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Er hatte ja in dieser Saison schon gute Erfolge gefeiert, Bergtrikot bei der Étoile de Bessèges gewonnen, hatte eine Etappe bei der Provence-Rundfahrt für sich entscheiden können und wurde ja auch Dritter auf der dritten Etappe bei Paris-Nizza, zwei Tage bevor diese Wertung oder dieser Test dann positiv anschlug. Also das sollte man dann alles unter Vorbehalt erstmal bewerten. Ja, wie geht's weiter in der Radsportwelt? Lukas, es geht am Sonntag schon weiter mit dem nächsten Klassiker.
Ja, genau, jetzt stehen eben die Ardennen-Klassiker an. Dort geht's jetzt eben zur Sache. Es geht los mit dem Amstel Gold-Rennen eben am Sonntag. Dort dann die nächste Chance, sich für die Pancheure ja eher ein bisschen durchzusetzen, die hier bei den Ardennen-Klassikern doch die besten Chancen haben. Philipp Gilbert ist dort der Titelverteidiger, aber es gehen natürlich auch noch große weitere Namen dort an den Start. Michael Kwiatkowski von Team Sky, der Dominator in dieser Saison, Alejandro Valverde, der nicht altern wollende Spanier, dann natürlich auch Tim Wellens, der bislang enttäuschende Greg van Avermaet und. Also die Liste ist lang und dann wartet eben nächsten Mittwoch der Flash Wallon und Lüttich-Bastogne, Lüttich dann nächsten Sonntag. Und ja, damit wird dann so die Klassikersaison abgeschlossen und dann nähern wir uns auch mit doch relativ großen Schritten schon der Italien-Rundfahrt, die dann im Mai ausgefahren wird. Der Giro, das erste Highlight für die Rundfahrer. Und von daher, ja, es bleibt spannend und es ist jetzt also keine Zeit, sich auszuruhen für die Sportler, sondern es geht munter weiter.
Es geht munter weiter und Radsport könnt ihr natürlich auch munter bei uns hier auf meinsportradio.de hören. Ihr gibt unter anderem eine neue Langausgabe von Radio Tour bei uns als Podcast zum Download und die kriegt ihr bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Lukas Kruse, Florian Harrer und Erik Gutglück, die schauen auf die Klassikersaison in diesem Jahr und haben dort alles im Blick und blicken natürlich auch auf die anstehenden Ardennen-Klassiker voraus. Das solltet ihr euch auf jeden Fall als Radsportfans nicht entgehen lassen hier auf meinsportradio.de. Lukas, vielen Dank.
Bitteschön.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.